Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Jessica Sturmberg. Schönen guten Abend. Es ist diese Saison so spannend an der Tabellenspitze wie lange nicht mehr. Bayern und Dortmund liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es ist nicht, wie viele schon glaubten, zugunsten der Bayern bereits entschieden, dieses Duell. Nein, es bleibt spannend. Mehr zu diesem Kampf an der Spitze und auch bei den Verfolgern an diesem 27. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga gleich. Gibt es bald die befürchtete Wettbewerbsverzerrung in der Liga wegen der Polizeikosten, die manche Länder in Rechnung stellen wollen, andere nicht? Bei diesem Polizeikostenurteil von gestern gibt es noch viel mehr, was bedacht werden muss. Wir ordnen das ein mit der Staatsrechtlerin Monika Böhm. Der frühere Leipziger Trainer Ralf Hasenhüttl warnt vor Online-Sucht bei Fußballspielern, von denen manche vor Spielen bis früh in die Morgenstunden vor den Bildschirmen hängen würden und ihre Karrieren gefährden könnten. Dazu sprechen wir mit einem Mediziner, der sich auf das Thema spezialisiert hat. Und im deutschen Handball wird zurzeit eine Strukturreform gerungen, die große Auswirkungen haben könnte, nicht nur für die Spitzenhandballer, auch für die einfachen Mitglieder. Das alles und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. Im Abendspiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC führt Leipzig 2:0. In der 40. Minute ist dieses Spiel momentan. Und zwar durch Treffer in der 17. Minute von Emil Forsberg und 27. Minute von Yusuf Paulsen. Ja, an der Spitze der Fußball-Bundesliga, da geht es eng zu. Vor zwei Spieltagen, nämlich am 9. März, da überholte der FC Bayern München Borussia Dortmund. Punktgleich waren sie schon gewesen, aber die Bayern schossen eben mehr Tore, hatten dann das bessere Torverhältnis. Heute ging dieses Fernduell weiter. Die Bayern waren zu Gast beim Tabellenelften SC Freiburg. Ja, eigentlich doch eine klare Sache, wer hier der Favorit ist, oder? Jens-Jörg Krieg?
Die Serie von Niko Kovac hat Bestand. Der Trainer der Bayern konnte mit seinen Teams noch nie gegen den SC Freiburg gewinnen und gibt, wie schon beim 1:1 im Hinspiel, die Punkte ab. In einer aufregenden ersten Hälfte erwischte das Team von Christian Streich den besseren Start und traf nach 3 Minuten durch Lukas Höhler, übrigens auch Torschütze im Hinspiel, zum 1:0. Robert Lewandowski glich in der 22. Minute mit seinem insgesamt 199. Bundesligator zum 1:1 aus. Doch trotz großem Chancenplus in der zweiten Halbzeit verpassten die Bayern den 20. Saisonsieg. Ein Rückschlag vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den BVB am kommenden Samstag.
Ja, und dieser Klassiker am kommenden Samstag, dem schaut natürlich auch Leon Goretzka schon entgegen. Und wen er da im Vorteil sieht, dazu sagte er:
Ich weiß es nicht, auf wessen Seite der Vorteil liegt, aber ich glaube, wir haben Heimspiel gegen Dortmund und wir sind der FC Bayern, dementsprechend wollen wir das Spiel gewinnen.
Ja, und die Freiburger, die freuen sich natürlich über diesen Punkt, den sie heute beim großen FC Bayern geholt haben, also gegen den großen FC Bayern geholt haben. Trainer Christian Streich.
Ich bin froh, dann, dass man es geschafft hat und wenn man es verloren hätte, dann wäre es trotzdem ein außergewöhnliches Spiel gewesen, finde ich, für die Zuschauer und für alle. Bayern war gut und wir waren aber auch gut und das ist das Entscheidende.
Ja, die Bayern also nur unentschieden und parallel in Dortmund witterten die Fans die Chance, dass ihr BVB wieder an die Spitze vorrücken könnte. Allerdings das Team ohne Marco Reus, der ein Kind erwartet, da wollte und wollte kein Tor gegen den VfL Wolfsburg fallen. Und die Fans, ja, die verzweifelten fast im Stadion. Stefan Kaußen.
Diese Dortmunder Moral ist wirklich meisterlich. Nach 90 Minuten stand es noch 0:0. Aber am Ende gewann der BVB und ist neuer Tabellenführer. Paco Alcácer mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze Castells sah bei diesem zentral geschossenen Ball des Spaniers nicht gut aus. Mit der letzten Aktion in einem Konter in der Nachspielzeit machte Paco Alcácer dann noch das 2:0. 81.000 feiern in Dortmund, denn der BVB ist wieder Tabellenführer.
Ja, und natürlich blickt man auch in Dortmund voraus auf dieses Gipfelduell kommende Woche. Hans-Joachim Watzke, der BVB-Chef, was sagt der dazu?
Aber ist natürlich psychologisch für uns sehr, sehr gut, dass wir jetzt vor dem Spiel in München im Prinzip als Tabellenführer dahin fahren. Und natürlich auch jeder im Hinterkopf hat, dass du natürlich mit dem Sieg in München schon das Ding ein bisschen in deine Richtung drehen kannst, klar.
Also das wird auf jeden Fall ein ganz interessantes Duell kommenden Spieltag. Der bisher erste Verfolger der beiden, Borussia Mönchengladbach, zuletzt mit einigen Patzern, hat nach und nach sein Punktepolster aufgezehrt und ging nach der Länderspielpause mit hohen Erwartungen in das Spiel beim Nachbarn Fortuna Düsseldorf. Aber wurde dann dort kalt erwischt. Jan Wochner.
Die Anfangsviertelstunde werden beide Mannschaften so schnell vermutlich nicht vergessen. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf spielte den Champions-League-Aspiranten aus Mönchengladbach zu Beginn schwindelig. Die Fortuna konterte, Gladbach schaute nur hinterher. Ruven Hennings traf doppelt, dazu der Österreicher Kevin Stöger. Alle drei Tore in den ersten 16 Minuten bereitete Düsseldorfs Flügelflitzer Benito Raman vor. Gladbach spielte zu lange körper- und orientierungslos. Die Borussia kam gegen kampfstarke Düsseldorfer nie zu ihrem gewohnten Spiel. Trotz verbesserter zweiter Hälfte reichte es für Gladbach nur noch zum 1:3 durch Dennis Zakaria kurz vor dem Ende.
Und was sagt Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel zu diesem 3:1 Heimsieg?
Das war unglaublich, wie wir da gespielt haben. Wir haben es im letzten Jahr in Regensburg gemacht. Da haben wir auch nach 20 Minuten 3:0 geführt, aber da haben wir 4:3 noch verloren. Und das haben wir heute natürlich unbedingt vermeiden wollen. Das habe ich der Mannschaft auch in der Halbzeitpause noch gesagt. Und sie hat das dann mit viel Leidenschaft wunderbar über die Zeit gebracht.
Werder Bremen wollte heute nicht nur spielerisch ein Ausrufezeichen in der Liga setzen gegen den FSV Mainz 05, die Europacup-Ambitionen untermauern. Auch im Kampf gegen Rassismus wollten die Bremer deutlich werden. Beim Warmmachen trug das Team T-Shirts mit der Aufschrift "Klare Kante gegen Rassismus". Dazu gab es dann noch weitere Aktionen. Ja, und auf dem Platz, da wurde es auch deutlich, Felix Gerhardt.
Der SV Werder Bremen untermauert mit diesem 3:1 seine Ansprüche, in dieser Saison ein Kandidat für den Europapokal zu sein. Und es war abermals eine Max-Kruse-Show. Zwei Tore in der 37. und 63. Minute, dazu die Vorarbeit zum 1:0 durch den ebenfalls starken Milot Rashica in der 3. Minute. Kruse war im Weserstadion der überragende Mann. Für die Mainzer markiert das Spiel die 7. Niederlage in den letzten 8 Spielen. Dabei spielten sie durchaus ambitioniert mit, stellten vor allem in der Viertelstunde nach der Pause die Bremer vor einige Probleme. Folgerichtig der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Robin Quaison. Doch Werder war effektiv und hatte mit Rashica und vor allem Max Kruse die höhere individuelle Klasse auf dem Platz und klettert durch den Sieg auf den Europa League Platz 6.
Bremens Trainer Florian Kohfeldt, gerade zum Trainer des Jahres 2018 vom DFB gekürt, der weiß, was er an diesem Max Kruse hat.
Ich freue mich sehr, wie Max momentan spielt und weiß aber auch, dass er das in sich hat. Und er ist unser Kapitän, er ist unser Anführer und das zeigt er jede Woche jetzt auch auf dem Platz und das ist sehr, sehr gut für uns.
Schlusslicht erst der FC Nürnberg zusammen mit Hannover 96 abgeschlagen am Tabellenende. Ja, die Fans warten seit mehr als 6 Monaten inzwischen auf einen Heimsieg. Da ist schon die Hoffnung fast weg, dass das noch was wird mit dem Klassenerhalt. Anders der FC Augsburg, zwar noch lange nicht gesichert, aber doch guter Dinge, dass der Klassenerhalt klappt. Im bayerischen Duell trafen die beiden aufeinander, und zwar in Nürnberg. Und wer dieses Abstiegsspiel gewonnen hat, dazu Edgar Endres.
Das 3:0 sieht klar aus, doch bis kurz vor dem Ende müssen die Nürnberger um ihren Sieg zittern und sind anschließend wie Torschütze Michael Ischak überglücklich.
Unsere Fans haben das vermisst, ein Dreier zu holen und wir spielen 1:0, machen 3 Tore. Man kann sich nicht mehr wünschen.
Nach 20 Spielen gewinnen die Franken mal wieder, dank einer soliden Defensive und am Ende dank einer tollen Chancenverwertung. Ischak, Pereira und Löwen treffen in der zweiten Halbzeit. Für Augsburg ist der Auftritt in Nürnberg ein gebrauchter Tag. Trainer Manuel Baum ist bitter enttäuscht.
Ist ja nicht so, dass man jetzt in die Spiele reingeht und genau weiß, okay, wir gewinnen jetzt die ganzen Spiele, sondern dass es bis zum Schluss Kampf um den Klassenerhalt wird. Ich glaube, da sind wir uns alle bewusst. Natürlich wäre es super, wenn wir es ein bisschen früher entscheiden könnten. Aber heute, ja, haben wir zusammen überhaupt nicht das auf den Platz gebracht, was wir wollten.
Die Serie der Schwaben ist also gerissen. Nach zuletzt 7 Punkten aus 3 Spielen. Für Nürnberg zählen die kommenden Wochen. Kapitän Hanno Behrens.
Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, dass wir endlich mal wieder gewinnen, dass diese Scheißserie jetzt vorbei ist. Ja, und jetzt blicken wir nach vorne. Es sind noch 7 Spiele und wir werden in diesen 7 Spielen reinhauen bis zum Ende, um unser Leben kämpfen und laufen. Und dann schauen wir mal, ob wir das, ja, wie viele gesagt haben, Unmögliche noch schaffen können.
An dem Spiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC ist derzeit Halbzeitpause, 2:0, also momentan der Spielstand. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, da hat Borussia Dortmund jetzt also die Führung wieder übernommen. Dahinter der FC Bayern München, momentan gefolgt von RB Leipzig in dieser Blitztabelle. Wenn es dabei bleibt, dass die Leipziger gewinnen, dann auf Rang 4 Gladbach, gefolgt von Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, dann Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Hertha, Düsseldorf, Freiburg, Mainz, Augsburg, Schalke und auf den Abstiegsplätzen der VfB Stuttgart, der erste FC Nürnberg und Schlusslicht ist jetzt momentan Hannover 96. Gestern hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Urteil zu den Polizeikosten bei Hochrisikospielen im Profifußball gesprochen, mit dem die deutsche Fußballliga so wohl nicht gerechnet hat. Die Bundesländer können die Mehrkosten, die aufgrund des erhöhten Gewaltpotenzials entstehen, der DFL grundsätzlich in Rechnung stellen. Welche Anforderungen dann der konkrete Bescheid erfüllen muss, das muss jetzt noch ermittelt werden. Im zugrunde liegenden Rechtsstreit zwischen dem Land Bremen und der DFL hat das Bundesverwaltungsgericht dies zurückverwiesen an das Oberverwaltungsgericht in Bremen. Da jedes Bundesland das anders entscheiden kann, sieht der Präsident der Deutschen Fußballliga, Reinhard Raubal, eine Verzerrung des Wettbewerbs.
Wir haben das ja in den letzten Tagen gelesen, dass der Innenminister von Bayern es ablehnt, dass der Innenminister von Baden-Württemberg es auch ablehnt und in Hessen auch. Jetzt haben wir hier eine Situation, wie wir sie haben in Bremen. Wir haben also eine Art Flickenteppich, was die Gebührenfrage möglicherweise anbelangt, weil einige Vereine werden dann in Anspruch genommen und einige Vereine nicht. Das macht sich bei den Größenordnungen, die diese Bescheide beinhalten, macht sich das schon deutlich bemerkbar.
Also könnte das, was der Bremer Innensenator Ulrich Meurer als Lösungsvorschlag in den Raum gestellt hat, da abhelfen? Ein Fonds, in den alle Bundesliga-Clubs einzahlen? Welche Wirkung geht von diesem Urteil aus, das ja einerseits dem Wunsch vieler Menschen entspricht, der reiche Fußball darf da gern zur Kasse gebeten werden, statt dass der Steuerzahler das indirekt subventioniert, aber andererseits geht das Urteil schon einen neuen Weg in der Rechtsprechung. Und auch an anderer Stelle, vielleicht wird das eine Wirkung entfalten, wo man das man bisher nicht gesehen hat und vielleicht auch gar nicht gewollt hat. Das habe ich besprochen mit der Staats- und Verwaltungsrechtsprofessorin Monika Böhm von der Uni Marburg und Sie als erstes gefragt, ob sie von dem Urteil überrascht war.
Ich würde sagen, in dem Umfang hat es mich schon überrascht. Ich meine, man war ja in gewisser Weise vorbereitet durch die Entscheidung des OVG Bremen, das schon an vielen Punkten Aussagen getroffen hat, von denen ich erwartet hätte, dass die deutlich zurückhaltender oder anders ausfallen würden. Von daher hat es mich nicht ganz überrascht. Aber in dem Umfang, in dem jetzt Auswirkungen möglich sind auf andere Bereiche, da frage ich mich natürlich schon, ob das bei der Urteilsentscheidung immer so auch mitbedacht worden ist. Die Entscheidung ist ja getroffen worden zum Fußball und zwar in der ersten Bundesliga.
Und zweite.
Erste und zweite Bundesliga, also jetzt konkret war es eben Werder Bremen und deshalb habe ich mich darauf bezogen, aber natürlich bezieht sich das auch auf weitere, aber es wird sich nicht nur darauf beziehen. Es bezieht sich erstmal auf kommerzielle Großveranstaltungen und Bremen hat natürlich immer auf den Fußball geschaut, aber wir haben ja viele andere kommerzielle Großveranstaltungen, bei denen auch ein Polizeischutz gewährleistet wird und möglicherweise ist hier mit großen Auswirkungen zu rechnen. Also denken Sie nur an die Veranstaltung von Jahrmärkten oder Weihnachtsmärkten, großen Festen wie dem Oktoberfest oder so. Überall großer Polizeieinsatz, teilweise weil man Gewalt von Besuchern erwartet, teilweise aber auch, weil terroristische Angriffe im Raum stehen. Und das Bundesverwaltungsgericht hat uns ja jetzt gesagt, die Sicherheitsvorsorge der Polizei ist eine staatliche Leistung. Und das ist natürlich abstrakt gesprochen und betrifft einen viel größeren Kreis an Veranstaltungen, als das nur jetzt bei der Fußball-Bundesliga der Fall ist.
Bei diesem Urteil war doch recht klar, dass der Fokus vor allen Dingen in dem Bereich Verhältnis, Öffentlichkeit und kommerzieller Fußball ist. Also das bremische Gebührengesetz hat die Tatbestände für die Erhebung der Gebühr ja auch sehr auf diesen Fall zurechtgeschnitten. Zumindest kann man den Eindruck so gewinnen, auch wenn das natürlich Allgemeingültigkeit hat. Also könnte Ihrer Ansicht nach das Ganze auch so ausgehen, dass der, ich sag's mal, Schuss nach hinten losgehen könnte?
Also ich finde die Entscheidung insoweit in mehrfacher Hinsicht problematisch. Erstmal, dass wir diese Ausweitung haben, weil Bremen hatte zwar den Fußball im Sinn, aber es ist ja allgemein formuliert, sodass auch andere Veranstaltungen aufgegriffen werden könnten. Und insofern hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass man in der Pressemitteilung den Satz findet, es muss immer in einem angemessenen Verhältnis zum wirtschaftlichen Ergebnis stehen. Das kann ich mir jetzt im Gebührenrecht überhaupt nicht vorstellen. Also Sie zahlen ja zum Beispiel Ihre Abwassergebühr nach einheitlichen Maßstäben und da wird auch nicht danach differenziert, wer mehr Geld verdient oder wer weniger Geld verdient. Also wenn man über den einzelnen Fall hinausdenkt, kommt man da doch zu ganz erheblichen Problemen und fragt sich, wie wirkt sich denn das auf das aus, wie wir bisher das Gebührenrecht gehandhabt haben. Und dann ist da noch eine weitere Stelle in der Entscheidung, die mir auch Sorgen bereitet. Dort heißt es nämlich, der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle. Das Bundesverwaltungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Bremer Regelung eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen enthält, erfahrungsgemäß zu erwartende Gewalthandlungen, Zu- und Abgangswege, räumliches Umfeld, Mehraufwand, zusätzliche Bereitstellung. Das ist ja alles sehr, sehr unbestimmt. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun gesagt, naja, wir können ja abwarten, wie die Gerichte entscheiden, dann wird das schon mit der Zeit genauer werden. Und der Gebührenschuldner hat ja auch einen Anspruch auf diese Kontrolle. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was ändert sich denn jetzt vor Ort, wenn ein konkreter Einsatz ansteht, dann ist das ja bisher so, dass Polizei und Fußballvereine im Vorfeld zusammenarbeiten und auch Maßnahmen absprechen. Aber die Hoheit darüber zu entscheiden, was gemacht wird, hat natürlich die Polizei. Und Klagen gegen die Polizei haben wir in diesem Zusammenhang bisher von einzelnen Personen, die meinen, sie sind zu Unrecht zum Beispiel in Gewahrsam genommen worden. Jetzt, so wie das Bundesverwaltungsgericht das formuliert, sagen die eigentlich, wenn jetzt Kosten in Rechnung gestellt werden und man weiß nicht, waren das jetzt die Zu- und Abfahrtswege, ist das genau abgerechnet worden, dann kann der Veranstalter praktisch einzelne Maßnahmen oder auch das Gesamtkonzept überprüfen lassen. Und ich glaube, das tut der Situation vor Ort nicht gut. Es gibt ganz andere Diskussionen als bisher. Jetzt steht die Zusammenarbeit im Vordergrund, um Gewalt durch Dritte zu verhindern. Es wäre schade, wenn sich das ändert.
Also der Fokus könnte sich verlagern, weil man eben die Kosten dieses Polizeieinsatzes quasi im Nacken hat und sagt, okay, jetzt müssten wir es gerne so günstig wie möglich haben. Also gucken wir da ganz genau drauf, was stellt uns da die Polizei beziehungsweise eigentlich das Land da für den Polizeieinsatz in Rechnung und hätte das eigentlich alles so sein müssen oder hätte man das auch mit weniger Polizeiaufwand fahren können?
Also das ist jedenfalls die Gefahr, dass das geschieht. Und ich finde es in dem Zusammenhang sehr interessant, dass die Entscheidung ja nochmal auf das OVG zurückverlagert worden ist, weil gesagt worden ist, bei bestimmten Kosten müssen wir schauen, dass die dafür Verantwortlichen dann belangt werden und das darf man dann dem Fußball nicht in Rechnung stellen. Also es geht da konkret um die Kosten für sogenannte Ingewahrsamnahmen. Also die Polizei wird tätig, wenn sie Gewalttäter im Umfeld von Fußballspielen sieht und kann die dann sozusagen für ein paar Stunden festsetzen. Da gibt es unterschiedliche Formen, die dort zur Anwendung kommen können. Und da gab es auch offenbar sehr unterschiedliche Aussagen in den Polizeiberichten, wie viele Personen das waren und wie lange das gedauert hat. Und hier wird jetzt dann in Zukunft oder in diesem Fall das OVG Bremen nochmal genauer nachforschen müssen. Wie viele waren das und was hat das gekostet? Und das darf dann nicht in Ansatz gebracht werden. Und wenn man das jetzt aber noch weiterdenkt, dann hat man natürlich die Verantwortlichkeit von Dritten. Und ich finde es gut, dass man das in den Fokus stellt, denn darum geht es ja, um diese Störer. Und muss hier einfach dann in Zukunft sehr genauer hinschauen, muss das dokumentieren. Und man muss ja auch im Hinterkopf haben, es sind ja eigentlich nicht nur diese ganz konkreten Ingewahrsamnahmen, die dadurch verursacht werden, sondern eigentlich ja dieser größere Polizeieinsatz insgesamt. Da wird man auch noch mal überlegen müssen, wie man das in Anrechnung bringt. Da hat das Bundesverwaltungsgericht aus meiner Sicht noch so manches offen gelassen. Die Sache, so wie es jetzt angelegt ist in dieser Entscheidung, wird die Gerichte vielfach beschäftigen und dass sehr viel mehr dann vor Gericht gesprochen wird, als dass man versucht, in Zusammenarbeit zwischen der Polizei vor Ort und den Fußballvereinen, die die Spiele veranstalten, die Gewalt möglichst noch weiter zurückzudämmen. Und auf diese Weise dann die Einsatzstunden, da gibt es viel zu viele für die Polizei, auf diese Weise die Einsatzstunden dann auch zu verringern.
Wie wir eingangs auch schon von DFL-Präsident Reinhard Rauball gehört haben, befürchtet er jetzt einen Flickenteppich, weil es ist natürlich eine Länderentscheidung, ob Gebühren in Rechnung gestellt werden. Die einen haben schon ganz klar gesagt, dass sie das nicht tun wollen, zum Beispiel Bayern. Andere haben es vor. Und weil die DFL ja auch beabsichtigt, das dann wieder weiterzureichen, die Rechnung an die jeweiligen Vereine, würde das natürlich zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Jetzt gibt es die Idee dieser Fondslösung. Wäre das eine praktikable Lösung, um erstens diesen Flickenteppich zu vermeiden und auch die von Ihnen aufgeworfenen Probleme, was jetzt solche Entscheidungen zum Beispiel betrifft, die Polizei ja treffen muss hinsichtlich der Gefahrenabwehr? Und wäre das rechtskonform?
Das kommt ganz drauf an, wie dieser Fonds ausgestaltet ist. Also prinzipiell kann man sich natürlich vorstellen, dass man Gelder zur Verfügung stellt, um was eigentlich? Um die Polizeistunden jetzt zu bezahlen oder, was ja auch eine Möglichkeit wäre, um gemeinsam nach Wegen zu suchen, um die Einsatzstunden und die Einsatzhäufigkeit zurückzuschrauben. Also deshalb lässt sich so allgemein schlecht eine Aussage treffen. Grundsätzlich halte ich es für eine gute Sache, wenn sich die Verantwortlichen zusammensetzen und gemeinsam hier nach einer Lösung suchen. Ich bin mir sicher, die Innenministerkonferenz wird das Ganze auch sehr ausführlich behandeln. Bis zu diesem Bremer Vorstoß war da ja immer allgemeine Meinung, dass die Sicherheit rund um Fußballspiele Aufgabe des Staates ist, dass das zur öffentlichen Sicherheit gehört. Und der Flickenteppich, das könnte zum einen natürlich zu einer Ungleichbehandlung der einzelnen Vereine dann führen, müsste man sehen, wie hoch die Kosten sind, wie weit die insoweit ins Gewicht fallen. Aber es würde natürlich auch den Weg, finde ich, so ein bisschen verstellen, dann auch hier so eine Einheitlichkeit zu haben und sich in einem gemeinsamen Vorgehen gegenseitig zu stärken.
Nun kann ja die DFL auf den Gedanken kommen, das Verfahren noch weiter zu verfolgen und das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Welchen Ausblick würden Sie dem geben?
Also dann würden natürlich diese grundsätzlicheren Fragen noch einmal aufgegriffen. Also ganz zentral Sicherheitsvorsorge der Polizei als staatliche Leistung. Wie ist das mit unserem vom Grundgesetz vorgegebenen System zu vereinbaren? Und da verspreche ich mir schon davon, dass da noch mal sehr viel genauer hingeschaut wird, dass auch noch mal sehr viel genauer hingeschaut wird, ist das tatsächlich hinreichend bestimmt, was in der Bremer Regelung steht. Insofern, finde ich, bietet diese Zurückverweisung an das OVG Bremen auch noch mal eine Chance, um aufzuklären, wie sind eigentlich die Handlungsabläufe, die so im Umfeld von Fußballspielen stattfinden. Was davon kann man klar Dritten zurechnen und wo sind da die Grenzen und inwieweit muss man dann einen Veranstalter, der ja gerade keine Gewalttätigkeiten will, dann davor auch schützen? Also ich verspreche mir davon, dass diese grundlegenden Fragen nochmal genau erörtert werden und dass man sich in diesem Rahmen dann hoffentlich auch nochmal das gesamte Umfeld ansieht und mitbedenkt, wie werden die Auswirkungen auf andere Bereiche sein.
Einschätzungen zum Polizeikostenurteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig von der Marburger Staats- und Verwaltungsrechtsprofessorin Monika Böhm waren das. Im Abendspiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC ist ja momentan noch Halbzeitpause. Was bisher in dem Spiel passiert ist, das hören wir jetzt von Thorsten vom Wege.
Munteres Spiel mit einer Mannschaft, die klar besser ist. Und das ist Gastgeber RB Leipzig. Folglich führen die Leipziger verdient mit 2:0 gegen Hertha BSC Berlin, die eigentlich erst nach dem 0:2 so ein bisschen wacher geworden sind. Vorher waren sie in der Tiefschlafphase, beispielsweise beim zweiten Tor, als Lustenberger dem Abwehrchef ein kapitaler Bock unterlief in der eigenen Hälfte, verlor den Ball gegen Werner, der nimmt Fahrt auf und am herausstürzenden Torwart Jahrstein vorbei. Da schiebt er den Ball quer zu Paulsen, der keine Mühe hat einzunetzen. Vorneweg Da waren es die Kollegen Kampel und Forsberg im Duett. Wunderbarer Pass von Kampel auf den Schweden. Der nahm den Ball mit der rechten Außenseite an und dann nagelte er ihn unter die Querlatte des von Jahrstein güteten Gehäuses. Leipzig mit 2:0 in Front gegen Hertha BSC Berlin. Die müssen sich was einfallen lassen, wenn sie hier noch punkten wollen.
Ja, und gerade ist es wieder losgegangen. Die zweite Halbzeit ist gerade angepfiffen. Jetzt schauen wir in Liga 2. Der Hamburger SV, zuletzt ein Dämpfer im Aufstiegskampf mit der Heimniederlage gegen Darmstadt. Momentan nur Zweiter hinter Spitzenreiter 1. FC Köln, der auch noch zwei Nachholspiele hat. Heute gab es für den HSV ein Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Marc Eschweiler.
Beim kampfstarken VfL Bochum tat sich der Hamburger SV lange schwer, hatte in einer intensiven Partie aber dennoch die besseren Chancen. Naray traf in der 5. Minute nur den Pfosten. Özcan scheiterte nach 20 Minuten mit einem Kopfball aus kurzer Entfernung an Bochums Torwart. In der Schlussphase hatten die Hamburger zweimal ein wenig Glück. In zwei strittigen Situationen im Strafraum entschied der Schiedsrichter für den HSV und nicht auf Elfmeter für Bochum. So blieb es in dieser intensiven Partie beim torlosen Unentschieden, mit dem beide am Ende gut leben konnten. Trainer Hannes Wolf erkannte aber vor allem im Spielaufbau noch einige Schwachstellen, die er für den Saisonendspurt in Liga 2 nach Möglichkeit abstellen möchte.
Auf Rang 3, dem Aufstiegsrelegationsrang, ist derzeit Union Berlin. Gestern holte der dahinterliegende FC St. Pauli nur einen Punkt und der heutige Gegner von Union, der SC Paderborn, ist auch noch ein Konkurrent um den Aufstieg. Union hatte also die Chance, das Polster auszubauen. Lars Becker.
Herbert Dämpfer im Aufstiegskampf der zweiten Liga und das bittere Ende der beeindruckenden Heimserie. Nach 20 Spielen ohne Niederlage verliert der 1. FC Union an der Alten Försterei gegen den Mitkonkurrenten Paderborn mit 1:3. Union nur in der Anfangsphase dominant, dann luden die eisernen Paderborn mit Fehlern im Spielaufbau permanent zu Kontern ein. Antwi Ejai nutzte eine von vielen guten Gelegenheiten kurz vor der Pause zur Gästeführung. In der zweiten Halbzeit hätte Paderborn die Partie frühzeitig entscheiden können. Schul setzte einen Freistoß für Union knapp neben das Tor. Erst späte Tore von Michel und Clement entschieden schließlich die Partie 2:3 für Paderborn. Polters Tor in der Nachspielzeit nur Ergebniskosmetik.
Und dann gab es noch eine Begegnung zweier Clubs aus dem Tabellenmittelfeld. Der SV Darmstadt und Jan Regensburg, die beiden trennten sich 1:1 unentschieden. In der Formel 1 wird morgen der große Preis von Bahrain ausgetragen. Beim ersten Lauf vor zwei Wochen in Australien gab es die Enttäuschung bei Ferrari. Da hatte man sich einen ganz anderen Saisonstart erhofft. Wie das Qualifying heute lief, dazu Volker Hirt.
Ferrari ist zurück. Nach dem überraschend schwachen Ergebnis in Australien schlüpft das italienische Team in Bahrain zurück in die Favoritenrolle. Dennoch war es für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel eine gefühlte Niederlage. Denn sein junger Teamkollege Charles Leclerc war 0,3 Sekunden schneller. Hinter den beiden Ferrari Hamilton und Bottas im Mercedes. Große Enttäuschung bei Nico Hülkenberg. Er startet nur als 17., obwohl er bei den freien Trainingseinheiten noch zu den schnellsten gehörte.
Gerade hat der deutsche Handball eine erfolgreiche Weltmeisterschaft ausgetragen, zusammen mit Dänemark. Allerdings könnte die Nationalmannschaft noch besser dastehen. Nicht nur Nummer 4 oder 5, 6 in der Welt, sondern ganz vorne. Das ist so der Plan. Und dafür plant der Präsident des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann, eine Strukturreform. Was da alles geändert werden könnte, was in der Diskussion steht, erklärt Erik Eggers.
Die Vision von Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, bedeutet nicht weniger als das ehrgeizigste Vorhaben in der Geschichte des 1949 gegründeten Dachverbandes. Er wolle mit einem Haus des Handballs eine neue Heimat des DHB schaffen, teilte er im Januar zu Beginn der Handball-WM mit. Dabei orientiert er sich an dem Vorbild des französischen Handballs, der in Créteil just ein modernes Trainings- und Verwaltungszentrum eröffnet hat. Als mögliche Standorte nannte er Berlin, Frankfurt oder eine Stadt am Rhein. Dortmund, der aktuelle Sitz des DHB, scheint keine Option mehr zu sein, aufgrund der nicht optimalen Fluganbindungen und weiten Wege zur Politik oder dem Deutschen Olympischen Sportbund. Zugleich mahnte Michelmann die 22 Landesverbände an, die 2017 auf dem DHB-Bundestag beschlossene Strukturreform durchzusetzen. Man brauche im Leistungssport und hinsichtlich der Mitgliederentwicklung effektivere Strukturen als bisher. Am liebsten wäre dem Präsidenten eine Reduzierung von 22 auf nur noch 8 Landesverbände. Er wolle so, Michelmann, Professionalisierung, Konzentration und Verdichtung. Andernfalls könne der deutsche Handball im Wettbewerb mit der Konkurrenz langfristig nicht bestehen. Finanzieren will der Verbandschef das offenbar über eine deutliche Beitragserhöhung. Man müsse vom Almosen zum Beitrag übergehen, forderte Michelmann. Während der französische Dachverband jährlich rund 12 Euro von jedem aktiven Handballer kassiere, seien es in Deutschland lediglich 80 Cent. Die 80 Cent erklären sich aus der Zahl der rund 760.000 Mitglieder, die im DHB organisiert sind. Aktuell reichen die Landesverbände aus den Beiträgen, die sie von den gemeldeten Mannschaften einziehen, dem Dachverband rund 630.000 Euro jährlich weiter. Eine Erhöhung dieser Beiträge, etwa auf das gleiche Niveau wie in Frankreich, also von derzeit 80 Cent, auf 12 Euro pro Mitglied, würde bedeuten, dass der Haushalt des DHB, der bei rund 9 Millionen Euro liegt, auf fast das Doppelte steigen würde. Damit ließe sich die Finanzierung einer neuen Zentrale sicher finanzieren. Aber die Landesverbände lehnen eine solche Erhöhung ab, weil dies, wie einige Landesfürsten glauben, einen Aufschrei an der Basis provozieren würde. Stattdessen fordern die Landesverbände eine Beteiligung der WM-Überschüsse, die sich wohl auf über 2 Millionen Euro belaufen. Doch nicht nur deshalb stößt die Vision Michelmanns auf Widerstand. Friedhelm Jakob, der Präsident des Pfälzer Handballverbandes, nennt sie gar eine Illusion. Er befürchtet die Einführung eines französischen Zentralismus im DHB, sowie auch Wilhelm Barmhusen, der Präsident des mitgliederstarken Handballverbandes Westfalen. Eines der Kernargumente, das viele Landesverbandsvertreter gegen eine radikale Verschlankung ihrer Strukturen vorbringen? Die Gefahr, dass durch die Auflösung der Landesstrukturen auch Subventionen durch die jeweiligen Bundesländer verloren gehen könnten. Insofern sei eine Reduzierung auf minimal 16 Landesverbände realistisch, analog zu den 16 Bundesländern. Inzwischen hat der DHB-Präsident auf die Proteste reagiert und eine Strukturkommission installiert, in der der DHB, die großen Ligen und die Landesverbände vertreten sind. Sie soll einen Kompromiss finden für die Positionen, die noch so unversöhnlich scheinen. Auf das Gremium wartet viel Arbeit.
Und mit in dieser Strukturkommission ist auch der Präsident des Handballverbandes Schleswig-Holstein, Dirk Petersen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie diese Punkte alle dort diskutiert werden.
Die zentralen Elemente der Arbeitsgemeinschaft, Gebiets- und Strukturreform sind noch gar nicht benannt. Wir sind in dem Erstgespräch, diese Themen sind in den Medien diskutiert. Wir haben andere Themen in den Vordergrund gerückt. Die Ideen des Andreas Michelmann als Präsident des Deutschen Handballbundes sind aufgenommen worden und in der Strukturreform sind wir so weit, dass wir jetzt erstmal darüber nachdenken, welche gemeinsamen Ziele können wir überhaupt formulieren. Das heißt also, wir sind noch weit weg von den Schlagzeilen, die Sie gerade benannt haben, noch ganz weit weg davon.
Wo stehen Sie denn momentan?
Wir stehen im Moment ganz eindeutig an der Stelle, uns näher kennenzulernen. So einfach sich das auch anhört, wir sind einfach nicht in Kenntnis dessen, was der andere eigentlich meint. Und wir sind auch nicht in Kenntnis dessen, was in den einzelnen Landesverbänden möglich ist. Wir müssen erstmal einander zuhören und die Frage beantwortet bekommen, warum hegt sich Widerstand gegen eine gute, innovative Idee, die den deutschen Handball nach vorne bringen kann. Und da sind wir uns auch schon ein ordentliches Stück näher gekommen, finde ich jedenfalls in der ersten Runde der Gespräche.
Nimm mir doch mal die beiden Extreme, wenn man das so sagen möchte. Also wir haben auf der einen Seite in Frankreich dieses sehr zentralistische System, wie es ja generell auch in Frankreich üblich ist, mit diesem Haus des Sports und diesem 12 Euro Mitgliedsbeitrag und alles sehr auf effiziente Strukturen ausgerichtet. Und wir haben das in Deutschland sehr föderal angelegte System mit 22 Landesverbänden und einem bisher doch sehr günstigen Mitgliedsbeitrag. Wäre da nicht irgendwas denkbar in der Mitte?
Genau, das ist auch mein Ziel. Was können wir eigentlich verbessern im Vorfeld der Landesauswahlen, der Sichtungen, der Trainerausbildung, der Trainerqualitäten? Wie können wir uns da gemeinsam auf den Weg machen, um etwas zu entwickeln, was das Ergebnis hat, das Andreas Michelmann sich wünscht? Ganz genau, da bin ich auch voll bei Ihnen, dass wir da also sicher auch in Form der Kooperationen einiges erreichen können. Was erreichen wir dadurch nicht? Das ist ja eine Säule, die auch immer wieder benannt ist. Wer schafft es, Mitgliederentwicklung voranzutreiben? Das heißt also Mitgliederentwicklung und Mitgliedergewinnung. Dazu brauche ich die Basis. Und die Basis, die gewachsen ist, ich möchte in Schleswig-Holstein nicht auf einen Kreishandballverband verzichten, weil das Ehrenamt, das dort aktiv Wochenende für Wochenende in die Hallen fährt, in der Woche trainiert, den Kuchen mitbringt von zu Hause und das alles so gestaltet, dass man, wenn man zugezogen ist und das miterlebt und sagt, Mensch, da würde ich ganz gerne Mitglied werden, wer soll das leisten, wenn wir größere Strukturen schaffen? Da habe ich eine große Angst vor.
Deswegen aber warum sollte das der Fall sein? Also warum sollte man bei einem zentralistischer angelegten System mit engeren und schlankeren Strukturen, warum sollte man das Ehrenamt vor Ort dann kaputt machen? Also warum?
Die Sache ist genau die. Wir brauchen uns überhaupt nicht kaputt machen, aber wenn erwartet wird, dass die Landesverbände fusionieren, dann fehlt mir die Einsicht dafür, auch die anderen Felder abdecken zu können. Ja, ich kann das nicht, wenn ich jetzt mit Hamburg einen gemeinsamen Verband gründe, dann glaube ich, geht eine Menge verloren, weil dann auch eine Ebene verloren geht. Ich möchte einfach die sachliche Diskussion eröffnen. Der Gedanke, unsere Leistungssportler besser zu fördern, früher besser zu fördern, früher besser zu sondieren, das kann ich sehr gut gestalten, indem ich meine Trainerqualitäten verbessere, indem ich auch in größeren Einheiten eine Auswahlstruktur gestalte, die von hoher Qualität schon ganz früh auch in die Sichtung geht, in die Begleitung geht, in die individuelle Förderung geht. Und das, glaube ich, da können wir uns gut helfen und erreichen das Gleiche. Also wenn wir zentralistisch sagen, wir schaffen 8 Hotspots in Deutschland und dort werden nur die Top-Leute trainiert. Wissen Sie, wir haben ja gerade in Schleswig-Holstein mit der SG Flensburg-Handewitt, mit dem THW Kiel, mit den Strukturen bei den Frauen bei Nordharreslee und auch viele andere Beispiele. Da ist ja schon viel entstanden, was in Richtung Leistungsförderung geht. Ich würde lieber das nutzen und würde aber trotzdem nach oben gesehen, die Entfernung zum DHB ist mir da auch zu groß. Da müssen wir eine Zwischenebene haben, die Begleitung der Förderung des Leistungssports auch bis in die Ebenen begleitet, damit wir die gleiche Sprache sprechen von oben nach unten. Damit wir das Ergebnis erreichen können, in der Weltspitze eine andere Rolle einzunehmen. Und das ist das Ziel.
Braucht es denn dieses Haus des Handballs, also mit einem Trainingszentrum, mit einer eigenen Abteilung Wissenschaft, mit einer Verwaltung? Also braucht es dieses zentrale Haus und diese zentrale, das ist ja nicht nur ein Gebäude, zentrale Einheit?
Also diese zentrale Einheit finde ich als Grundidee richtig klasse. Warum? Weil dann dort auch etwas entstehen kann, was wirklich auch Strahlwirkung haben könnte in die Landesverbände. Wir haben ja auch Landesverbände, denen geht es finanziell nicht so schlecht. Und vielleicht gibt es dann kleine Zentren auch in diesen Landesverbänden. Aber ich finde die Idee sehr gut. Die Frage ist nur, wer soll es bezahlen?
Und, ja, da wären wir beim nächsten Punkt.
Da sind wir beim nächsten Punkt, ganz genau. Wer soll es bezahlen?
Also wenn man jetzt sagt, jedes Mitglied zahlt, steuert 80 Cent an den Dachverband, 12 Euro, das ist ja ein Schritt, der ist ja enorm. Ist das vermittelbar den Mitgliedern?
Nein, überhaupt nicht vermittelbar, gar nicht. Die Frage zu stellen, wie viel ist dir dein Handballsport wert? Bist du bereit, 1 Euro im Monat für den DHB zu zahlen, damit du attraktiven Handballsport erleben und betreiben kannst? Das ist die Frage, die ich an die Mitglieder weitergeben muss. Mal sehen, wie da die Antworten sind. Denn es hört sich ja zunächst einmal nicht viel an. Wenn ich aber 40.000 Euro mehr als jetzt an den DHB überweisen muss, dann wüsste ich nicht, wo es herkommen sollte.
Ja, dann haben wir auf der einen Seite diese großartige Idee, wie Sie es beschreiben und auch werten und auf der anderen Seite eigentlich gar nicht die finanziellen Mittel, weil das nicht darstellbar ist und den Mitgliedern auch nicht vermittelbar ist. Also wo landet man am Ende oder wie geht man dann mit der Situation um?
Ja, mein Vorschlag ist, dass wir das als einen Prozess betrachten, mit dem Ziel, es irgendwann tatsächlich auch zum Ziel zu bringen. Sowas kann auch mal gerne länger als mittelfristig dauern, aber als Ziel zu formulieren und gemeinsame Anstrengungen zu entwickeln und zu formulieren, finde ich schon sehr interessant. Und nach Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen, wäre mein Vorschlag. Ich kann unmöglich jetzt die Vereine noch stärker belasten, wenn Sie bedenken, was wir allein verwaltungstechnisch in den Landesverbänden alles zu leisten haben. Wenn wir Landestrainer einstellen, dann sind die Landestrainer auch nicht auf Geringverdienerebene einzustellen. Also wir sind in einer großen Pflicht, auch qualitativ was Gutes zu leisten. Und wenn ich jetzt mit dieser Idee direkt an die Vereine gehe und sage, ihr müsst tiefer in die Tasche greifen, dann werden die dafür zunächst kein Verständnis aufbringen. Da müssen wir andere Mittel und Wege finden, um so ein Projekt umzusetzen. Dann dauert das eben 2-3 Jahre länger, dann ist es eben so.
Ne? Hätten Sie denn auch eine Idee, wo das Geld noch herkommen könnte? Selbst wenn Sie sagen, Sie erweitern den Zeithorizont, ich weiß gar nicht, von welchem wir momentan sprechen, um 2-3 Jahre, reden wir dann jetzt über, das Ganze könnte dann Mitte 2025 oder sowas.
So sehe ich das in etwa. Ne? Das ist so eine realistische Größe, die ich so einschätze. Und ich finde, auch die Politik ist gefragt. Was ist der Sportförderung so etwas wert? Wir müssen einfach da auch mal drüber nachdenken, vielleicht auch nochmal über größere Stiftungen zu gehen. Es gibt ja sicherlich auch den einen oder anderen Sponsor, der sagt, meine Namensrechte will ich gerne vergeben. Sowas braucht alles Zeit. Und sowas, finde ich, darf auch Zeit haben. Generell stehe ich da wirklich auch hinter. Ich finde das gut, so eine Idee zu entwickeln, absolut.
sagt der Präsident des Handballverbands Schleswig-Holstein, Dirk Petersen, zur geplanten Strukturreform im deutschen Handball. Und im Spiel Leipzig gegen Hertha steht es aktuell 3:0. Yusuf Paulsen traf in der 56. Minute. Und wir gehen nochmal zurück zum Handball. Heute, vor genau 40 Jahren, passierte in Ungarn beim Europacup-Halbfinale zwischen Banyas Tatanbanya und dem VfL Gummersbach ein Unfall, der das Leben des damaligen Spitzenhandballers Joachim Deckam für immer verändern sollte. Thomas Bramel erinnert an diesen tragischen Tag.
Ich kann, ich will, ich muss.
Dem Handball-Weltmeister von 1978 gebührt mit all seinen Anstrengungen auch der Weltmeistertitel in der Rehabilitation. Durch tägliches Training zeichnet sich der mittlerweile 65-Jährige noch heute aus. Joachim Deckam ist in dieser Hinsicht zum Vorbild für viele andere Betroffene in ähnlicher Lage geworden.
Wir wollen Mut machen allen Betroffenen. Mut machen.
Er selbst hat vielfältige Unterstützung erfahren, finanziell durch die Deutsche Sporthilfe und Benefizspiele zu seinen Gunsten. Menschlich durch viele freiwillige Helfer und Freunde, die Zeit mit ihm verbringen, ihn bei seinen Rehabilitationsmaßnahmen unterstützen. Sein bester Freund und ehemaliger Nationalmannschaftskollege Heiner Brandt.
Es sind viele gewesen, die ihn trainiert haben. Ich denke da an Werner Hürter. Und dadurch ist er erst in diesen Zustand nach 131 Tagen im Koma gekommen. Aber er hat natürlich einen sehr, sehr starken Willen. Und insofern habe ich gesagt, dass er sicherlich ein Vorbild ist für sehr viele Menschen.
Vorbildlich Joachims Kampf. Herausragend sein sportlicher Weg gekrönt mit dem Sieg über die damalige UdSSR.
Das ist der Weltmeistertitel, das Spiel ist aus!
14 Monate nach dem Triumph der tragische Unfall. Das jähe Ende seiner sportlichen Karriere. An Joachims 65. Geburtstag Mitte Januar traf sich das 78er Weltmeisterteam beim WM-Spiel der aktuellen Nationalmannschaft in Köln wieder. Joachims Wunsch, ein Sieg wurde erfüllt. Deutschland gewann gegen Island mit 24:19. Joachims zweiter Wunsch, das entspannte Miteinander mit den alten Kumpels, rührte manchen der Beteiligten fast zu Tränen. Heiner Brandt.
Ich habe es ja auch versucht, in meiner Rede auszudrücken, wie nahe Joe uns allen steht und wie uns sein Schicksal berührt hat. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich empfinde Stolz für unser Team, dass wir nach 40 Jahren immer noch so eng zusammenstehen.
40 Jahre nach Joachim Deckams Unfall war das ein Beitrag von Thomas Bramel. Es gibt Leistungssportler, vor allem aus dem Fußballbereich hört man das oft, die neigen zum Gaming, also zum Zocken an der Konsole und das Spielen von Online-Spielen wie Fortnite. Ist das ein Zeitvertreib, der in Ordnung geht, weil das vielleicht auch entspannt ist oder gelegentlich? Geht das vielleicht schon zu weit? Ist das schon Sucht? Jetzt gibt es mit Ralf Hasenhüttl, dem ehemaligen Trainer von RB Leipzig, aktuell beim FC Southampton, jemanden, der es aus dem inneren Kreis öffentlich anspricht. Der sagt, das wäre ein ernsthaftes Problem, gleichzusetzen mit Alkoholismus oder Drogensucht. Die Spieler müssten davor geschützt werden. Wir wollen das an der Stelle einordnen mit Christoph Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Krankenhaus auf der Bult in Hannover. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ab wann er von Sucht spricht.
Also das Entscheidende ist nicht das Zeitkriterium, sondern wenn andere Aktivitäten zugunsten des Online-Spiels oder des Computerspiels verdrängt werden, zum Beispiel Hobbys, Schule, Arbeit und wenn sich die Person ständig mit dem Online-Spiel beschäftigt, eventuell auch Beziehungen zugunsten des Spiels vernachlässigt, dann muss man sich Sorgen machen, dann kann es in Richtung Sucht gehen.
Oder wenn der Schlaf vernachlässigt wird?
Wir haben viele Patienten oder Menschen, die die Grenze zur Sucht übersteigen. Da kommt es zu einer Tag-Nacht-Umkehr, sodass überwiegend nachts gespielt wird und sie dann tagsüber auffallen, indem sie übermüdet sind, nicht geschlafen haben, was entsprechende Probleme sowohl im Sport wie auch im Privatleben oder bei der Arbeit nach sich ziehen kann.
Inwieweit kann denn so etwas die Leistungsfähigkeit von Sportlern beeinträchtigen?
Nun, das Thema, was wir gerade angesprochen haben, wenn Sie nachts nicht schlafen, ist die Leistungsfähigkeit am Tag extrem eingeschränkt. Das andere ist, wenn Sie sich ständig mit einer anderen Sache beschäftigen, kann das auch die Leistungsfähigkeit einschränken. Und es kann sein, dass Sie im Online-Spiel mehr Belohnung erfahren als im realen Leben oder im realen Sport. Dann kann es auch zu einem massiven Problem werden.
Inwieweit, weil ich dann das Belohnungsschema als noch wertvoller wahrnehme als die Leistung auf dem Platz?
Genau. Also das Belohnungssystem springt an, wenn wir entsprechende starke Reize bekommen. Und wenn das im Computerspiel ausgeprägter ist als zum Beispiel auf dem Platz, dann kann es dazu führen, dass die Aktivität und die Zeit zunehmend in diesem Bereich verlagert wird. Und auf der einen Seite kann es sein, dass ich mich extrem anstrengen muss, eventuell auch nicht die Leistung bringe, auch nicht die Belohnung bekomme. im realen Sport, aber das Ganze dann beim Online-Gaming eventuell bekomme. Und dann kann das Ganze reizvoller erscheinen.
Im Hochleistungssport kommt es ja sehr darauf an, dass das auch langfristig angelegt ist. Also dass die Leistungsfähigkeit dauerhaft erhalten bleibt. Also man kann ja vielleicht ein, zwei Nächte mal durchgezockt haben und bringt dann am nächsten Tag trotzdem die Leistung auf den Platz. Aber wie weit kann das denn eine mittel- oder langfristige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen?
Nun, wenn Sie online-spielsüchtig sind, dann werden Sie vieles vernachlässigen, was für den Erhalt der Leistungsfähigkeit zum Beispiel auf dem Sportplatz wichtig ist, weil Sie nachts nicht mehr schlafen zugunsten des Spiels, weil Sie ständig an das Spiel denken, und das kann alles extrem beeinträchtigend sein. Das Wichtige ist aber, dass Sport im Leistungsbereich mit extremen Anforderungen verbunden ist und einen extremen Druck ausübt. Und da kann es für manche ein Ventil sein, sich andere Bereiche zu suchen, wo sie eine schnelle Belohnung bekommen. Und das kann das Computerspiel durchaus bieten.
Das heißt, man sollte es nicht per se verteufeln.
Also Computerspiele sind heute Teil der Realität. Die eine Sache ist, was es in der kindlichen Entwicklung macht. Und das andere ist, wenn Erwachsene es als eine Spielart des Lebens und eine Form von Freizeitbeschäftigung begreifen, dann spricht da nichts dagegen. Ein anderes Thema ist es in der frühkindlichen Entwicklung. Wenn es aber zu raumergreifend ist, andere Dinge verdrängt und es zum Beispiel beim Leistungssport zu Problemen führt, dann ist sicherlich mit einer entsprechenden Aufmerksamkeit dem zu begegnen.
Da Sie ja Spezialist sind für den Bereich Kinderpsychiatrie, was ist denn da der Unterschied, wenn ich sehr viel Gaming mache im Erwachsenenalter im Vergleich dazu im kindlichen Alter? Und von welchem Alter sprechen wir dann?
Nun, wir erleben im Moment eine Digitalisierung, eine Medialisierung der Kindheit durch den Digitalpakt, die Schulen, die Kindergärten zum Teil auch schon mit digitalen Endgeräten auszustatten. Und wir wissen, je mehr Zeit Kinder mit digitalen Bildschirmmedien verbringen, desto schlechter werden tendenziell die Schulleistungen. Also das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich erhofft. Und schon die bloße Anwesenheit eines Smartphones auf dem Schreibtisch führt zu schlechteren Leistungen bei Studenten, aber auch bei Schülern.
Und warum ist das so?
Nun, weil es permanent ablenkt, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, ich muss, um sinnvoll mit diesen Medien zum Beispiel in Form von Suchmaschinen umgehen zu können, erstmal eine Menge Wissen vermittelt bekommen haben, um Google sinnvoll nutzen und beurteilen zu können, die Ergebnisse. Fake und Truth liegen hier nah beieinander. Da ist viel Investition notwendig, ehe man das Ganze sinnvoll nutzen kann.
Wenn wir unseren Blick nochmal richten auf die Spitzensportler, die möglicherweise ja aus der Jugend schon mit solcher Bildschirmzeit in den Leistungsbereich hineinwachsen. Was würden Sie denn Trainern raten? Wie erkennen diese, wann ein Spieler von Ihnen süchtig ist, ab wann der einschreiten müsste?
Und es ist so, wenn Sie eine Form gefunden haben, schnell abzuspannen, Dinge zu vergessen, wenn es Ihnen schlecht geht, das kann zum Beispiel das Bierchen sein, der Wein oder auch das Computerspiel, und Sie kommen in eine Krise oder Sie kommen mit Druck und mit Anforderungen nicht zurecht, dann greifen Sie in der Regel auf solche Strategien oder Coping-Strategien zurück, die Sie bisher im Leben gelernt haben. Und das sind natürlich viele junge Menschen, die heute mit Computerspielen aufwachsen. Es ist wichtig, ein Augenmerk darauf zu haben, wenn der junge Mensch unkonzentriert ist, wenn er übermüdet erscheint, wenn man das Gefühl hat, er beschäftigt sich mehr mit anderen Dingen, dann ist es wichtig, hier das Gespräch zu suchen und zu gucken, wie man dem jungen Menschen eventuell, wenn Hilfe notwendig ist, auch Hilfe angedeihen lassen kann.
Na, dazu gehört natürlich erstmal zu erkennen, dass da überhaupt ein Problem vorliegt. Manche Trainer greifen jetzt mittlerweile schon darauf zurück, das WLAN abzustellen. Hilft das?
Also die permanente Erreichbarkeit, die permanente Verfügbarkeit von allen möglichen Inhalten führt nicht immer zu einem glücklicheren Leben und es lenkt vor allem ab. Gerade wenn es um Leistungssport geht oder auch um schulische Leistung, ist es hilfreich, sich ganz klare Offline-Zeiten zu verschreiben, und manchmal müssen diese auch von außen vorgegeben werden. In der kindlichen Entwicklung ist das absolut notwendig und sinnvoll. Wir lassen die Kinder ja auch nicht alles andere machen, was sie machen wollen. Und im Leistungssport geht es sicherlich darum, ganz klare Zeiten zu haben, wo man sich regeneriert und nicht abgelenkt wird.
Christoph Möller, Chefarzt und Professor an der FH Braunschweig, Experte für Internet- und Computersucht zum Problem von Online-Sucht bei Leistungssportlern. Und im Abendspiel führt Leipzig gegen Hertha mittlerweile mit 5:0 durch Tore von Paulsen in der 62. und Haidara in der 64. Minute. Und es war Sport am Samstag mit Jessica Stormberg. Wir melden uns wieder mit der Sendung Sport aktuell um 22:50 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Samstagabend.